Heute waren wir bei einer Stadtführung in Bayreuth zum Thema jüdisches Leben in der Stadt. Hülschmann empfing uns im Rathaus und zeigte uns die jüdische Ausstellung.
Sogar 1999 war es bereits schon. Da war die Diskussion, ja, jedes Jahr werden immer wieder diese Gedenkfeiern für die Opfer des Nationalsozialismus, insbesondere für die Juden, dargestellt. Aber es ist immer nur so abstrakt und die Politiker reden immer fast schon dasselbe. Da hat ein Künstler aus Kassel, der Herr Hoheisel hat der geheißen, oder heißt er immer noch, der hat dann gesagt, wir stellen den Politikern und der Bevölkerung stellen wir Informationen zu den Juden vor Ort zur Verfügung und dann können die sich ganz speziell mit irgendjemandem von denen identifizieren. Und dann haben wir das aufgegriffen und haben wir das hier auch gemacht und da haben alle Gymnasien, alle 5 Gymnasien hier von Bayreuth und noch eine städtische Wirtschaftsschule, die haben die Schüler mitgemacht, also das war jetzt kein Projekt für alle Schüler, sondern das war jetzt freiwillige Teilnahme. Aufgrund meiner jahrelangen Forschung habe ich eben diese Liste erstellt von den jüdischen Bayreuthern, die eben im Holocaust, in der Shoah umgekommen sind oder regelrecht ermordet worden sind. Und dann haben wir eben die biografischen Daten den Teilnehmern gegeben, damit sie sich irgendwie identifizieren können, damit es eben nicht so abstrakt ist. Eine Schülerin hat dann geschrieben, wenn ich mir vorstelle, damals warst du so alt wie ich heute und du bist über dieselben Stufen in der Schule gegangen und hat sie in einem Brief an ihr Opfer geschrieben oder andere haben ein Gedicht geschrieben oder eine Schülerin, die hieß sogar Holzinger, so wie die eine Familie hier, die jüdische Familie, obwohl sie selbst nicht jüdisch war. Haben dann bei einer Gedenkveranstaltung im Gymnasium, Wilhelminen-Gymnasium, kamen wir alle zusammen und dann haben wir diesen Turm eingeweiht. Und jeder Teilnehmer hat dann einen Stein mitbringen sollen und dann hat er den Namen und vielleicht auch biografische Daten hat er dann auf den Stein geschrieben und hat es dann in diesen Turm, haben wir es genannt, hineingelegt. Ich darf mal zeigen, zum Beispiel hier Raphael Sündermann, das hat mein Freund Dominik Reuter beschriftet. Der hat auch, das haben wir dann auch im Internet, was er herausgefunden hat. Oder hier haben wir Alfred Klein, ein Sohn von einem Rechtsanwalt. Anna Würzburger, die war sogar evangelisch eigentlich, weil nur ihre Eltern waren. Aber trotzdem haben die Nazis sie als Juden verfolgt. Wen haben wir noch? Und ja, hier zum Beispiel Theo Holzinger war ein ganz beliebter Arzt, der hat besonders für die Arbeiterkinder, hat er dann auch mal umsonst behandelt. Ich zeige euch mal die Liste.
Unsere Fragen hat er dann auch noch beantwortet.
Wie viele Juden leben heutzutage noch in Bayreuth?
Heute gibt es wieder 600 Juden, also laut Kartei, hier in der israelitischen Kultusgemeinde. Und das fing dann eben nach 1945 wieder vor allem mit polnischen Juden an. Gut.
Was bedeutet Shoah?
Shoah, entweder S-C-H-O-A oder einfach bloß S-H-O-A. Shoah gibt es im Englisch, Französisch, im Deutschen. Und das ist eigentlich ein hebräischer Ausdruck, und heißt eigentlich Katastrophe und wird eben dafür verwendet für den Holocaust, wenn ihr den Ausdruck schon gehört habt, also praktisch für die Ermordung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten und ihre Helfer.
Ist man von Geburt an Jude?
Die religiöse Definition. Das heißt, danach ist ein Jude nur dann ein Jude, wenn seine Mutter jüdisch ist. Wenn der Vater jüdisch ist, das spielt eigentlich keine Rolle, aber die Mutter muss jüdisch sein.
Ich habe schon von vielen jüdischen Feiertagen gehört. Ich glaube, einer davon war der Schabbat. Wie lief das da nochmal ab? Ich kann mir sowas nicht richtig merken.
Das fängt am Freitagabend nach Sonnenuntergang, also dann im Sommer später, im Winter früher, fängt der Schabbat an. Und dann kommen alle zusammen und man isst zusammen, das ist eigentlich sehr schön. Und dann geht man vielleicht auch in die Synagoge zum Gottesdienst, die besonders gläubig sind, und feiert vielleicht dann danach. Und dann bis zum Samstag, Sonnenuntergang, darf man nicht arbeiten. Man darf nichts erzeugen. Das heißt, wenn jemand den Lichtschalter betätigt, erzeugt er Helligkeit. Das darf er nicht. Oder sie müssen auch ihr ganzes Essen vorbereiten, sodass zum Beispiel heute kann man mit Zeitschaltuhr das vorbereiten. Und früher mussten sie das irgendwie anders regeln, dass sie dann eben, wenn sie was Warmes essen wollten. Aber jedenfalls von Freitag, Abend Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang ist Schabbat. Und das ist der höchste Feiertag bei den Juden.
Was bedeutet koscher?
Der Begriff koscher, dass man eben auch darauf alles achtet, zum Beispiel Käse und Milch und so weiter, dass man das eben nur mit dem einen Besteck isst und auf dem einen Teller und dass man Fleisch eben nicht mit demselben Besteck. Aber das Fleisch muss zum Beispiel auch religiös geschlachtet sein. Das muss unter bestimmten Bedingungen, auch vielleicht der Rabbiner muss da sein. Das muss alles koscher sein.
Warum trennen die Milch und Fleisch?
Das ist irgendwann mal so entstanden. Und orthodoxe Juden sind dabei sehr streng. Ich habe zum Beispiel mal in Chicago bei Freunden übernachtet und habe versehentlich die falsche Gabel genommen. Und dann haben sie gesagt, oh, was für ein Lapsus. Und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen die Gabel jetzt in einen schnell fließenden Bach geben oder wir müssen sie eben für einige Tage lang tief in der Erde vergraben. Dann ist sie wieder koscher, dann ist sie wieder rein. Aber es wird sehr drauf geachtet.
Und wo kann man hier in Bayern so koschere Lebensmittel kaufen?
Man kann koschere Lebensmittel überall kaufen, wenn man drauf achtet. Zum Beispiel fällt mir ein, Pema-Brot ist koscher, weil das eben geprüft wurde und weil der Rabbiner die Produktion dann eben geprüft hat und für in Ordnung. Und manchmal steht ja auch Halal drauf, das ist dann, weißt du?
Ja.
Genau, das ist dann eben nach muslimischen Regeln.
Absolut spannend, was wir heute so alles erfahren haben. Und koscher, ich glaube, das wäre nichts für mich.
Zum Abschluss gibt es einen besonderen Brief.
Nach dem Krieg, also nach der Befreiung Deutschlands und Europas vom Nationalsozialismus, waren dann wieder andere Bürgermeister hier und andere Stadträte. Und die haben gesagt, wir wollen all den Bayreuther Juden, die im Ausland leben, die geflüchtet sind, wollen wir einen Brief schreiben, ob sie nicht wieder nach Bayreuth zurückkehren. Und da hat zum Beispiel der Richard geschrieben aus Palästina und sein Bruder Gustav aus den USA, aus Connecticut. Genau, der Gustav hat geschrieben, für ihre am 20. Februar 1947 in überaus freundliche und wohlwollende Worte gekleidete Einladung zur Rückwanderung nach Bayreuth sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank. Die Erinnerung an das mir durch die Nazis im Besonderen und der Judenheit und der großen Anzahl anderer unschuldiger Personen im Allgemeinen zugefügte himmelschreiende Unrecht zwingt mich, eine Rückkehr nach Deutschland nicht in Erwägung zu ziehen. Über den Verlust meines Vermögens, ein heuchlerisch durch Gesetz sanktionierter Raub, und über die meines Dortseins erlittenen Injurien, also Ungerechtigkeiten, Entrechtungen der Nazis, bin ich längst zur Tagesordnung übergegangen. Niemals aber kann ich überwinden die mit anderen bei Nacht und Nebel im November 1941 durchgeführte schamlose Deportation meiner in Deutschland verbliebenen 5 Geschwister nach Litauen und Auschwitz, wo sie nach Ablauf eines qualvollen Jahres mit Maschinengewehren oder Gas gemordet wurden. Ich denke schon deshalb nicht an eine Rückwanderung, weil ich vermeiden möchte, dass Missstimmung, Ärger und Wut in mir aufsteigt, falls ich in Bayreuth Leuten begegnen sollte, die aktive Nazis waren und vielleicht es heute noch sind. Ich liebte Deutschland und besonders die liebe Stadt Bayreuth, meine Geburtsstadt, die Geburtsstadt meines Vaters und einer Reihe meiner Vorfahren. Ich liebe Deutschland noch heute, aber nur den Grund und Boden und nicht mehr die Menschen, die auf ihm leben, selbstverständlich ausgenommen, die dem Hitlergift sich widersetzenden Personen, den wozu er zählt, den aufrechten Oberingenieur Ludwig Wiemer, dem früheren Stadtrat Moll und den früheren Chef der Bayreuther Handelskammer Dr. Streit und wenige andere, die frühzeitig Hitler als verderbenbringenden Scharlatan erkannten.